gibt noch einen sehr schönen Schlusspunkt nach dieser Pfarrertagung zu setzen. Es geht nämlich um die Frage, wie kommt denn nun das Wachstum der himmlischen Welt, die Ausbreitung des Reiches Gottes zu uns? Wie kann also die Gemeinde Jesu wachsen statt schrumpfen, stabil werden statt schwach werden? Das ist die Frage. Und da gibt es ja verschiedene Antworten, die man geben könnte. Man könnte sagen, wir müssen uns mit der Zielgruppe noch genauer beschäftigen und deren Wünsche noch genauer bedienen. Man könnte auch sagen, wir müssen die Botschaft, die wir verkündigen, ein bisschen flacher machen. Also das können die alles nicht so aufnehmen. Wir müssen die Botschaft anpassen, damit wir nicht gleich so anecken, wenn wir da mit allem rausrücken, was wir so wissen über den Glauben. Und wenn das beides wahr wäre, hätten wir in Deutschland schon lange Erweckung. Wir merken also, dass die Sache so nicht so ganz funktioniert bei allen Belebungsversuchen, die ich durchaus anerkenne. Es bleibt noch ein Operationsfeld des Heiligen Geistes übrig. Und wisst ihr welches? Das sind wir selber. Man möchte es kaum glauben. Gott kann etwas bewegen, wenn er uns bewegen kann. Und davon spricht der Text, der im Grunde genommen ein Wort enthält, das sozusagen als Leitwort über der kommenden Woche steht. Ich möchte es aber im Zusammenhang vorlesen und deswegen lese ich aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 24 bis 26. Jesus Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Soweit Gottes Wort. Also, wir bleiben mal bei der Hauptfrage. Wenn hier vom Weizenkorn die Rede ist, dann stellen wir erstmal fest, dass dieses Wort zuerst Jesus selber gilt. Also die erste Bedeutung geht an den Herrn. Er ist für uns das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Wir können also sagen, dieses prophetische Bild vom Weizenkorn ist eine Interpretation des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu. Da komme ich gleich noch drauf. Aber in einer davon abgeleiteten Bedeutung spricht Jesus selber, noch nicht mal ein Apostel, er selber spricht von uns. Gleich nach dem ersten Vers spricht er von uns. Wer sein Leben lieb hat, damit meint er ja die Jünger. Also, falls jemand nicht genau weiß, wo in diesem Text er vorkommt, hier ist die Stelle. Ab Vers 2 geht es um uns. Und um unser Verhältnis zu unserem ganz normalen Leben aus dem Evangelium heraus betrachtet. Wie sehe ich mein Leben aus dem Blickwinkel des Evangeliums heraus betrachtet? Das ist die Sache. Und interessant ist, das war für mich eine freudige Entdeckung, dass Jesus selbst einen wichtigen Schritt geht. Also, wir alle wissen, dass er am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld und Schande und für vieles gestorben ist. Und dass wir daran keinen Anteil haben, das Werk hat er alleine vollbracht. Wir haben insofern einen Anteil, als dass er für uns priesterlich gestorben ist. Aber das Werk der Erlösung hat Jesus alleine vollbracht. Das ist also etwas Unverfügbares, erstmal etwas Einzigartiges, das nur er tun könnte. Aber jetzt gibt es eine vom Kreuzesgeschehen her abgeleitete Bedeutung für unsere Nachfolge. Also wir erlösen niemanden. Jesus erlöst Menschen. Aber jetzt kommt die vom Kreuzesgeschehen abgeleitete Bedeutung geistlichen Lebens. Und da wird gesagt, wer mit mir, sagt Jesus, in Gemeinschaft kommt, in dem wird sich Kreuz und Auferstehung in einer bestimmten Weise spiegeln. Das wird am Leben erkennbar, dass eine Zugehörigkeit zu mir vorhanden ist. An der Lebensführung wird das deutlich, die Lebensführung atmet Kreuz, Kreuzestod und Auferstehung. Und das, was aus meiner Nähe und Unmittelbarkeit heraus geboren wird, dieses Leben, das wird der Vater ehren. Das ist ein spannender Zusammenhang. Also Jesus wendet seinen eigentlich unverfügbaren Sieg am Kreuz auf die Gemeinde an und zeigt uns, welche Art von Beziehung wir dazu haben sollen, was die Nachfolge angeht. Und ich möchte da drei kurze Schwerpunkte beleuchten. Man könnte also erstmal sagen, das Weizenkorn als Deutung des Todes und der Auferstehung Jesu, damit geht's los. Zweitens, das Weizenkorn als Wesensbeschreibung der persönlichen Nachfolge Jesu. Und drittens, das Weizenkorn als Wesensbild für den Dienst der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Und da fange ich mal mit dem ersten Punkt an, der ist nämlich sehr, sehr wichtig. Also, das Weizenkorn als Deutung des Todes und der Auferstehung Jesu. Man kann also sagen, als Jesus am Kreuz hing und Tetelestai, also in der Übersetzung gerufen hat, es ist vollbracht, da fiel das Weizenkorn Gottes in die Erde. In diesem Moment, mit dem Eintritt seines Todes, fiel das Weizenkorn Gottes in die Erde. Und wir wissen aus den Umständen heraus, dass Jesus alleine war. Die Jünger waren weg, gut, seine Mutter und der eine waren noch da, aber der, er hatte keine große Mannschaft, die ihn da gestützt hätte in dieser Stunde. Er war alleine. Er war viel alleiner, als du jemals alleine bist. Und deswegen ist er in der Lage, auch unsere Einsamkeit aufzubrechen und zu verwandeln. Das heißt, dass das Weizenkorn Gottes fiel in die Erde und lag dort 3 Tage drin. Und dann fing es schon an zu keimen, um in dem Bild zu bleiben. Mit der Auferstehung Jesu wurden die Jünger wieder gesammelt, entstand eine Gemeinde. Das lief dann hin bis zum Pfingsttag. Und als der Heilige Geist dann runterkam, explodierte die Gemeinde, ohne dass sie Beamer und Bühnensachen und irgendwelchen Nebel hatten, der da aus der Erde kam beim Lobpreis. Das ging auf anderem Wege. Das heißt, Jesus sagt, wo es zur Auferstehung kommt, wo die Auferstehungskraft wirkt, kommt es zur Vermehrung der Frucht. Es gibt also einen Zusammenhang, was unser geistliches Leben angeht, da komme ich gleich noch drauf, zwischen Tod und Auferstehung Jesu. Beides muss stattfinden in unserem Leben. Aber erstmal hat er es für uns getan. Und bevor wir zu uns kommen oder jetzt mal im Sinne der Nachfolge dazu kommen, möchte ich 3 kurze Aspekte da deutlich machen. Also wir stehen jetzt mal vor diesem Kreuz und haben die Auferstehung mit im Blick. Deswegen haben wir ja auch mitunter ein leeres Kreuz, weil wir Kreuzestod und Auferstehung mal gemeinsam anschauen wollen. Versteht ihr, wie ich das meine? Beides zusammen, als gemeinsame Botschaft, als Mitte des Evangeliums. So, was heißt das jetzt? Das Erste ist, der Tod Jesu ist, also das Weizenkorn, das in die Erde fällt, sagt mir, es tut das nicht für sich selber. Es ist durch und durch ein Dienst für andere, nicht für sich. Also freiwillig geht da niemand hin an ein Kreuz. Ja, unfreiwillige Tod Jesu war ein Beleg dafür, dass er es für uns tat. Also Jesus handelt priesterlich. Das heißt, der Himmel verknüpft sich mit deinem Leben. Er verbindet sich mit der Schattenseite deines Lebens. Wo brauche ich denn die Liebe Gottes am nötigsten? Doch nicht, ich sage es mal ein bisschen salopp jetzt, doch nicht in den Bereichen, wo es auch von alleine läuft. Ich brauche doch dort Hilfe, wo ich überfordert bin, wo ich gebunden bin und meine eigene Bindung nicht loskriege. Ich brauche doch dort Hilfe, wo ich schwach bin, wo ich gebrandmarkt bin und das nicht ablegen kann. Und mit dieser Seite unseres Lebens, man kann sagen, mit der dunklen Seite, verbindet er sich zuerst. Warum? Weil er uns dort die Tiefe und die Größe seiner Liebe zeigen will und weil wir dort am dringendsten Erlösung brauchen. Natürlich brauchen wir die generell auch, um mit dem Vater im Himmel zusammenzukommen. Das wissen wir alles. Ich will aber mal diesen Akzent betonen. Er nimmt also deinen Schaden auf sich. Das ist eine Liebeserklärung. Das ist eine Erklärung, dass dein Leben etwas wert ist, dass du Gott etwas bedeutest und dass er vor allem aus deinem Leben was machen will, das anders ist als alles, was bisher war. Er will was anders machen, er sagt aber auch, du bist was wert und du bist von Gott begehrt. Gott begehrt die Gemeinschaft mit dir. Das steckt in diesem Weizenkorn, in dieser Weizenkornsicht drin. Das Kreuz ist von daher auch der Einstichpunkt der inneren Heilung. Ich will mal diesen Akzent heute setzen. Wir wissen um Erlösung, dass das sehr viel bedeutet. Aber die Vergebung, die ich empfange und die ich weiterreiche, sind der Kernbereich von dem, was wir innere Heilung nennen. Es gibt für niemanden Heilung ohne Vergebung. Das ist ein Unsinn. Ein psychologisiertes Evangelium mag das vorgaukeln, aber das hat noch nie gestimmt. Ohne Vergebung gibt es für niemanden Heilung. Aber wo die Vergebung gewirkt wird, wo ich frei werde zu sagen, Herr, ich habe gesündigt, nicht mein Nachbar, nicht meine Eltern, nicht die Typen, die ich nicht leiden kann, ich. Und jetzt gebe ich das weiter an denen, die an mir gesündigt haben. Ich werde aktiv im Austeilen von Verzeihung. Da kann die Seele von Bitterkeit, von Groll und von vielem mehr geheilt werden. Und wie kommt ein Mensch dahin? Indem er diese Liebe zuerst an sich erlebt. Und das geschieht durch das Kreuz. Das Kreuz, ich habe eine sehr schöne Kreuzesdarstellung bei mir zu Hause hängen. Eine Künstlerin hat das gemacht, die wollte ausdrücken, dass Jesus uns in seine Arme schließt und bei dieser Kreuzesdarstellung hängen die Hände Jesu über den Kreuzesbalken hinaus. Das heißt, sie greifen nach dir, obwohl sie angenagelt sind, suchen sie den Kontakt zu deinem Leben und zu dem, was nicht läuft, zu dem, was schmerzhaft ist. Das heißt, dass die erste Bedeutung, dass Jesus das Weizenkorn für uns wurde, heißt, er möchte uns mit seiner Liebe verbinden, in der es Heil und Heiligkeit geben kann. Zweitens, diese Liebeserklärung des Kreuzes kann man auch so deuten, dass man sagt, Jesus tritt leidenschaftlich auf deine Seite und er kämpft dafür, dass du im Endgericht freigesprochen bist. Er sorgt für deine Zukunft. Er kümmert sich nicht nur um deine Gegenwart, dass wir hier mit unserem Leben besser klarkommen, sondern er sorgt für deine Zukunft. Er nimmt den Richterspruch Gottes auf sich, das Urteil, sodass wir ohne Angst auf diesen Übergang in die andere Welt zusteuern können. Ohne Angst, leben ohne Angst. Es ist ein befreites, ein erlöstes Leben. Und man kann sagen, der Gedemütigte, der um deines Anliegens und Lebenswillen Gedemütigte, der das alles auf sich genommen hat, der ruft dich jetzt zur Demut und mich und sagt, das kannst du alles haben, aber die Demütigung der Sündenerkenntnis kann ich dir nicht ersparen. Die muss bleiben, die muss gegeben werden. Dann kommt der ganze Segen zu dir. Also, wir können sagen, die Liebeserklärung vom Kreuz, die ankommt im Leben eines Menschen in der Tiefe, diese Liebeserklärung Gottes, die führt jetzt zu einer Auferstehungserfahrung. Auf einmal werde ich mit einem Leben vertraut gemacht, das eine Kraft hat, die ich in mir nicht habe, die ich auch nicht hervorbringen könnte, die ich mir auch nicht antrainieren kann, weder psychologisch noch sonst wie. Kannst du nicht antrainieren. Also die Auferstehungskräfte sind diejenigen, die das Unmögliche möglich machen in meinem Leben. Und die von mir ausgehen, ohne dass ich darum kämpfen muss. Also Jesus schafft Begegnungen in der Evangelisation, Begegnungen mit sich in der Kontemplation. Er will zuerst dir ganz persönlich begegnen. Du bist sein erstes Ziel und nicht der Dienst, den er von dir will. Du bist sein erstes Ziel und dieser erste Platz, Jesus und mein Leben, der darf nie weichgespült oder in den Hintergrund treten. Sonst wird meine ganze Nachfolge verkrampft, sonst kommt da eine Unwucht rein, eine Verkrampfung. Manche Leute sind so sehr für andere da, dass sie sich selber vergessen. Und das ist nie ein Vorteil. Ich brauche immer eine neue Berührung dieser gewaltigen Tatsache des Kreuzes und der Auferstehung für mich und mein Leben. Da geht es immer los. Und wenn ich dort weggehe, fließen Kräfte weg, fahre ich mich fest. Verstehst du? Der Motor hängt fest. Und deshalb die Betonung, zuerst ist Jesus das Weizenkorn und er ist es für uns. Also er hat sich weggegeben, er hat sein Leben nicht geliebt, um mit diesen Worten zu sprechen, er hat sein Leben nicht geliebt, damit du deins anfängst zu lieben, weil er es heil macht. Er hat die Schuld, die du verursacht hast, auf sich genommen, damit du sie endlich ablegen kannst. Er hat die Beziehung zu Gott repariert, damit sie für dich offen steht, damit der Vorhang im Tempel, um mit diesem Bild zu bleiben, geöffnet bleibt im Sinne einer Unmittelbarkeit zu Gott. Zweitens, das Weizenkorn als Wesensbeschreibung der persönlichen Nachfolge Jesu. Wer nun Jesus als Weizenkorn empfangen hat, kann nun selbst zum Weizenkorn werden. Erst nach dem Empfangen des Weizenkorns in meinem Herzen kann ich selber zu einem solchen Weg befähigt werden. Diese Reihenfolge ist wichtig. Ich sage auch gleich warum. Was heißt das nun? Wir müssen einen solchen Text manchmal sehr langsam lesen, um nicht über ihn hinwegzuhuschen. Man kann sagen, erstens, die Nachfolge Jesu entspricht immer dem Modell der Erlösung. Das Modell des Erlösungsgeschehens ist das Modell der Nachfolge. Also so wie Jesus sein Leben priesterlich weggegeben hat, so sagt er nun zu dir, mach das auch. Mach es wie ich. Gib es weg für die Ausbreitung des Evangeliums. Dort, wo deine Berufung ist, verschenke es. Aber nochmal, Zuvor habe ich die heilende Wirkung, die Gnade empfangen. Das darf man nicht vergessen. Und erst danach heißt es, gib es weg. Und Jesus sieht also die Gemeinde als eine Gemeinschaft des verschenkten persönlichen Lebens. Eine Gemeinschaft des weggeschenkten persönlichen Lebens. Und dieses Wegschenken ist deswegen entstanden, weil er vorher seines an mich verschenkt hat. Und das immer neu tut, immer tiefer tut, immer umfänglicher. Das weggeschenkte Leben. So, das heißt also, für andere da zu sein. Jetzt höre ich natürlich einen seelsorgerlichen Notschrei, der sagt, ja, wenn ich aber immer nur wegschenke, 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 ich engagiere mich, ich gebe aus, hier, ich bin da und dort, wo bleibe ich denn? Deswegen sage ich, es ist der zweite Schritt. Der erste Schritt muss immer der erste bleiben, dass es Zeiten gibt, wo das Evangelium in neuer Kraft zu mir kommen darf. Also wenn man mal so ein Elektroauto sieht, ich fahre keins aus bestimmten Gründen, aber wenn man mal so ein Elektroauto ansieht, dann kann man sagen, ohne dass die Batterie aufgeladen wird, kann alles funktionieren, aber es geht nichts los. Du kannst nicht nur Strom verbrauchen, du musst auch welchen wieder draufkriegen auf deine Leitung. Es braucht also immer Zeiten, wo diese unmittelbare Beziehung zu Christus erneuert und vertieft wird, wo sein Weizenkornweg Frucht trägt in mir. Diese Zeiten braucht es. Und dann kommt es zu dem zweiten Schritt, dass ich sage, ich halte mein Leben nicht fest, sondern dort, wo Gott es will, dort, wo er es will, gebe ich es hin. Das ist was anderes, als ich suche einen Gottesdienst, um selber Erbauung zu kriegen. Das kann man auch noch machen, aber das ist was anderes, wovon ich spreche. Ich gebe mein Leben hin. Und warum mache ich das? Als ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm. Ich bin gedrängt worden von der Liebe Gottes, die mein Herz mit allen Defiziten ausgefüllt hat, auch wenn noch nicht alles in Ordnung ist. Aber aus dieser Liebe heraus kann ich nicht anders, als zu sagen, ich kann nicht einem Erlöser nachfolgen und es besser haben wollen wie er. Der Schüler ist nicht über seinem Meister, hat Jesus mal gesagt. Und es steht ja jetzt hier so da, wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Das geht doch nur auf, wenn die Nachfolge dem Kreuzestod und der Auferstehung entspricht. Sonst bin ich nicht dort, wo der Herr ist. Und er kann nicht dort sein, wo ich bin. Es braucht also dieses zusammengeordnet werden unter dem Evangelium. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt für die Frucht. Wir denken immer, das sei Verlust. Es ist der Auftakt zu einer Vermehrung der Frucht. Und nochmal, diese Verwandlung findet nicht bei den Hörern unserer Verkündigung statt, auch nicht bei den Umständen, die findet in uns statt. Bei uns findet das statt. Dann kann man weiter sagen, der Wert deines Lebens ist ja bestätigt. Die Auferstehung bedeutet nun die Vermehrung des Segens und der Frucht. Wo Jesus hervorleuchtet aus deinem Leben, kommt es zu einer Vermehrung der Frucht, ohne dass es zu einer Überanstrengung kommt. Ich meine, wir sollen fleißige Leute sein, aber ihr versteht, wie ich das meine. Ohne dass es zu einer Auszehrung meines Lebens kommt, ohne zu einer Übersteuerung meines Lebens kommt. Ich bin nicht übersteuert, ich bin nicht überladen, ich bin nicht in einem falschen Eifer gefangen. Und das bedeutet, dass ich mein Leben verschenke, aber dabei Freude habe. Es ist nichts, was ich muss, zu dem ich mich hinprügeln muss. Ich mache das als Antwort auf die empfangene Liebe. Und nur dann ist das Wegschenken des Lebens gesund. Sonst kommen wir in seelsorgerliche Nöte, da könnte ich ein Lied mit ganz vielen Strophen singen, wenn die Reihenfolge nicht beachtet wird. Und dann kommt es zu einer Vermehrung. Und drittens, ach, eins will ich noch sagen, wenn wir diesen Weg des Weizenkorns gehen wollen, müssen wir auch eine Unterscheidung treffen. Nicht alle Leiden gehören zum Weizenkorn, die ich so mitmache. Also wenn ich um meiner eigenen Sünde willen leide, gibt es auch eine Barmherzigkeit Gottes für mich. Er verzeiht mir, wenn ich es bekenne. Aber das ist noch nicht das Weizenkorn. Sondern der Weizenkornweg ist das Leiden, das du hast, weil du anderen dienst. Es ist das weggegebene Leben, das aufgrund dieser Weggabe leidet. Das Leben, das du achtest, aber nicht schonst, hier steht nicht liebst. Das darf man jetzt nicht missverstehen, wir sollen unser Leben annehmen und anerkennen. Aber ein Leben, das ich nicht schone um des Evangeliums willen, das ist eine starke Botschaft. Ein priesterliches Leben. Der Pfarrer von Ars ist ja dadurch berühmt geworden, dass er sich selbst geschlagen hat als priesterliche Handlung, weil seine Gemeindeglieder keine Buße tun wollten. Die haben alles im Kopf gehabt, aber nicht zur Beichte zu rennen. Da war nichts los. Er war in so einer Gemeinde, wo nichts lief. Und am Ende kam da ein Aufbruch zustande, den er auch nicht gemacht hat, der aus dem Weizenkornweg hervorgegangen ist, dass aus ganz Frankreich Leute zu ihm zur Beichte gefahren sind. Das war ein Weizenkornweg. Und der hat reiche Frucht getragen zu ihrer Zeit, weil an seinem Herzen etwas passiert war, nicht an den Umständen. Wir wünschen uns immer veränderte Umstände, dabei brauchen wir veränderte Herzen. Das ist was ganz anderes. Die Umstände, die uns so dominieren, sind überhaupt nicht wesentlich und auch nicht maßgebend. Gott kann in allen Umständen Frucht wirken, wenn er die Herzen bei sich, zu sich bekommt. Und das Letzte, was ich sagen will, ist, diese Hingabe leiden und die zur Frucht werden, sind eine Herausforderung für die westliche Kirche. Warum? Spirituelle Erfahrungen, die uns stärken und stützen und wenig abverlangen, die wollen wir gerne haben, oder? Aber die westliche Kirche ist keine leidensbereite Kirche, im Durchschnitt. Und das ist ihre Schwäche. Der nicht gegangene Weizenkornweg ist unsere größte Schwäche. Deswegen brauchen wir nichts anderes als diese Verwandlung des Herzens. Aber nicht aufgrund von Druck und du musst, sondern als eine Antwort auf die tiefe, erfahrene und mir offenbarte Liebe des Herrn, der zuerst für mich zum Weizenkorn geworden ist, der meine Schattenseite bearbeitet, der meine Schuld abträgt, der meine Leiden übernimmt und der mich in meinen Tränen tröstet. Ganz verbindlich übrigens. Der Trost Gottes ist verbindlich. Und das Letzte ist, das Weizenkorn als Wesenbild für den Dienst der Gemeinde Jesu in der Welt. Ich persönlich bin tief davon überzeugt, dass es in der unsichtbaren Welt einen Kampf um die Herzen gibt. Nicht nur um die, die noch gar nicht gläubig sind, sondern auch um die gläubigen Herzen. Damit sie sich mit allem Möglichen beschäftigen. Aber nicht mit der Jesusnähe. Nicht mit dem Weizenkornweg. Die Frage lautet immer neu, in jedem Lebensabschnitt: Herr, wie kann ich jetzt in diesem Alter, in dem ich bin und in den Umständen, in dem ich bin, für dich in deiner Nähe zu einem Weizenkorn werden? Wo kann ich hingegeben werden, dass du deine Frucht einsammelst? Das heißt nicht automatisch Aktivismus. Das heißt nur Achtsamkeit auf die Führung Gottes. Es gibt ja, ich glaube, der Kirchenvater Tertullian hat ja dieses berühmte Wort geprägt, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Ich habe mich immer gefragt, wo hat er das her? Diese Aussage. Ich kann es jetzt nicht belegen, dass er das so gesehen hat, aber ich weiß, dieser Text ist eigentlich die Quelle dieser Aussage. Das Leben nicht lieben heißt im Endeffekt auch, Schwestern und Brüder schwören dem Glauben nicht ab, obwohl es von ihnen gefordert wird, und sie geben ihr Leben hin und ihr Blut ist der Same der Kirche. Nicht, dass, nicht weil wir irgendwie ein gestörtes Verhältnis zur Gesundheit hätten, sondern weil die Hingabe im Weizenkornformat, die Hingabe des Lebens der ganzen Kirche aufhilft, egal wie zudringlich und machtvoll der Gegenwind ist. Und wenn das selbst in Ländern funktioniert, wo wir Verfolgung haben, dass die Gemeinde Jesu wächst, dann haben wir keine Ausrede, dass es bei uns so harten Boden geben müsste. Es ist nicht der Boden, der hart ist. Es ist die Herausforderung, dass das Weizenkorn in diesen Boden gelegt werden muss. Das ist die Voraussetzung. Das Weizenkorn der Gemeinde Jesu muss in diesen Boden, der da ist, bereit sein, sich hineinlegen zu lassen. Dann wird auch hier eine Vermehrung der Frucht erfolgen. Das ist der Zusammenhang. Und nun ist es eine Frage der Führung Gottes. Hier gibt es keinen Spezialweg. 1, 2, 3. Es ist eine Frage der Führung Gottes, wie das im einzelnen Leben aussieht. Wenn du zu einem Weizenkorn gemacht wirst, das sich freiwillig und mit Freude, ungezwungen, in den Erdboden legen lässt, wo es stirbt, um Frucht zu bringen. Und das Sterben ist jetzt nicht immer nur Martyrium, sondern es geht dabei auch um das Sterben des alten Menschen in mir, der das gar nicht gut findet, da unten zu landen. Der gerne verwöhnt und verhätschelt und bestätigt und gefeiert werden möchte. Dieser alte Mensch, der muss sterben. Das ist nichts anderes als ein Ernstnehmen der Taufe, nebenbei gesagt. Also das Ernstnehmen der Taufe spiegelt sich auch in diesem Wort wieder, aber nur im Hintergrund. Also der Verwöhnungsanspruch, der Erfolgs- und Bestätigungsanspruch kommt ja nur daher, dass Jesus als Weizenkorn nicht tief genug in mein Leben eindringen konnte. Das, was ich von ihm nicht bekommen habe, suche ich jetzt woanders. Versteht ihr? Und deswegen beginnt der Weg immer von vorn. Dass ich sage, Herr, mein Leben muss tiefer mit dir verbunden werden. Und mit allen Defiziten, die ich habe, komme ich zu dir. Dass du sie ausfüllst und ich mir kein Entertainment zu ihrer Unterhaltung suchen muss. Und dann möchte auch ich diesen Weg gehen, den du gegangen bist, ich sage es mal, im selben Format, vielleicht kann man es so ausdrücken, im selben Format, dass ich jetzt zum Weizenkorn werde. Nicht, weil ich es muss, nicht gezwungen, sondern als Antwort der Liebe auf die empfangene Liebe. Als natürliche Reaktion auf die empfangene Gnade aus dem Evangelium heraus. Das heißt, auch bei den Gläubigen braucht es einen Prozess, dass das Evangelium tiefer eindringt ins Leben, damit auch ihr Leben tiefer eindringt in den Ackerboden, der bearbeitet werden soll. Und wo das geschieht, auch hier im Westen, wird das Wort Jesus sich erfüllen: Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Dann wird die Gegenwart Jesu erfahren und die Frucht vermehrt gegen den Trend. Amen. Unsere erste Bitte ist: Dringe du tiefer in unser Leben hinein, tiefer in unser Herz, tiefer in unser Gemüt. Und wir sagen uns los in deinem Namen von allen Mitteln, die wir uns so ausgedacht haben, als Ersatzbefriedigung für diesen Vorgang. Diese Art von Götzen wollen wir von uns tun. Und zugleich bitten wir dich durch den Heiligen Geist, dass du einen Raum schaffst in unserem Herzen, dass dein Geist die Tiefe unseres Lebens erreichen kann, dort, wo die Not auch sitzt. Und dass die Herzlichkeit deiner Liebe dorthin gelangt. Dort, wo die Not am größten ist, dort, wo das Herz innerlich weint und nicht fröhlich sein kann. Wandle du uns dadurch zur Freude, dass wir dein Leben empfangen, dein Weizenkornweg und diese Frucht in uns, in die Tiefe des Lebens hineinwächst. Darum bitten wir. Und dann bitten wir dich, Herr, dass wir in dem Maße, wie das geschieht, auch selbst zum Weizenkorn werden, das irgendwo in den Boden gelegt wird und dort die Vermehrung der Frucht geschieht. Gib diese Auferstehungswirklichkeit, diese Auferstehungsgnade, diese Kraft deiner Auferstehung auch in unser Leben hinein. Wo es nicht mehr um uns geht, sondern nur noch um dein Reich, aber das mit Freude und Hingabe. Und so danken wir dir, dass dein Wort und dein Evangelium und dein Wort des Evangeliums dieselbe Kraft hat. Dass wir es auch hier bei uns mit derselben Kraft zu tun haben. Und dass wir deshalb sagen dürfen, Herr, wir glauben dir. Wir sagen neu Ja zu dir. Geben uns dir neu hin. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.